Ja, wir freuen uns auch, an diesem Morgen hier zu sein, grüßen euch persönlich, aber auch von unseren Geschwistern in Haiti, die uns immer wieder auftragen, Grüße mitzunehmen zu den Geschwistern, die sie zwar nicht persönlich kennen, aber die doch mit ihnen verbunden sind über schon so viele Jahre hindurch. Ein gutes Lied zu Beginn der Predigt, sich der Gnade und der Wahrheit zu stellen und bewusst zu werden, wie Gott uns sieht. Der Text, den wir heute betrachten wollen, ihr habt ihn schon gehört in der Lesung, im vierten Kapitel des Johannesevangeliums ist ja der Bericht, wo Jesus zieht von Jerusalem und er geht Richtung Norden, macht es nicht wie die Pharisäer und wie andere Juden, die mit den Samaritern ja nichts zu tun haben wollten. Er ging nicht über den Jordan und zog durch Perea und dann wieder rüber nach Galiläa, sondern er ging direkt. Und da heißt es interessanterweise, er musste durch Samarien ziehen. Musste Jesus was tun? Jesus ist doch der Herr der Welt. Musste er das tun? Es waren Dinge, die Jesus in seinem Leben tun musste. Das heißt an anderer Stelle, ich muss die Werke des tun, der mich gesandt hat. Da hatte er keine Wahl. Das musste er tun und das wollte er auch tun. Und wir werden auch gleich sehen, dann, was das ausgelöst hat, warum er durch Samarien ziehen musste. Zu denen, ja, wir kennen die Samariter so mehr als der gute Samariter, Beispiel, das Jesus gebracht hat, oder wir haben ja den Samariterbund, also das sind auch Leute, die sich um Bedürftige kümmern. Das war zu Jesu Zeiten nicht so. Wenn jemand unter den Juden einen anderen einen Samariter genannt hat, das war somit das Schlimmste, was man ihm sagen konnte. Du bist einer, der keine Ahnung hat, worum es geht. Du bist einer, der sich vermischt hat mit fremden Völkern, der eine Religion hat, die nicht Gott entspricht und vieles andere mehr. Es war so ein großes Schimpfwort. Jesus haben sie einen Samariter genannt, auch als um ihn zu beschimpfen. Aber Jesus musste durch Samarien ziehen, so wie er damals, wie er nach Jericho kam und den kleinen Mann traf, den Zachäus. Und er sagte dann, Zachäus, heute muss ich in deinem Haus einkehren. Warum musste er einkehren? Weil Zachäus Jesus braucht. Und ich denke, das ist immer dieses Muss, was immer auch wieder im Leben Jesu zu sehen ist. Und auch das sind Dinge, die wir als Kinder Gottes tun müssen. Nicht, weil sie uns eingrenzen oder beschränken, sondern weil sie uns in das hineinnehmen, was Gott in dieser Welt vorhat, was er mit uns, durch uns und an anderen tun will. Ja, dann die Geschichte, er trifft die Frau am Brunnen und spricht mit ihr, verwickelt sie in ein Gespräch und sie erkennt verschiedene Dinge. Da fällt mir eine Geschichte ein, hat nichts mit meiner Predigt unbedingt zu tun, aber immer wenn ich diesen Text sehe, dann muss ich daran denken. Wir kannten einen Pastor, einen Österreicher, ein richtiges Original und der wurde mal zu einer Hochzeit eingeladen und dann konnte nicht kommen, war verhindert und dann schrieb er einen Brief und sagt, bitte lest dem Brautpaar und der Hochzeitsgemeinde diesen Brief vor und lest ihnen ein Grußwort, was ich diesem Brautpaar schicken will. Und als dann der Mann, der das leitete, da den Umschlag aufmachte, schaut er drauf und ging in seine Bibel und stutzte. Guckte wieder, aber das hat der Pfarrer Monski geschrieben, also ich lese es vor. 5 Männer hast du gehabt und den du jetzt hast, der ist nicht dein Mann, da hast du recht geredet. Nun, das war der Gruß zur Hochzeit. Nein, es war nicht der Gruß zur Hochzeit. Der Pfarrer Monski hat eine 1 vergessen. Es war also nicht Johannes 4,18, sondern es war 1. Johannes 4,18. Furcht ist nicht in der Liebe, sondern die völlige Liebe treibt die Furcht aus. Ja, also man sollte aufmerksam sein, wenn man jemandem einen Gruß weitergibt, dass auch das richtige Datum sozusagen drinsteht. Hat nichts mit meiner Predigt zu tun, könnt ihr jetzt vergessen, ja. Jesus spricht weiter, die Frau erkennt, dass er ein besonderer, er sagt, ein Prophet, Und dann erkennt sie und sagt, ja, der Messias wird kommen. Und dann sagt Jesus etwas, was uns vielleicht nicht so berührt, weil er sagt nur, ich bin's, der mit dir redet. Wir nehmen das vielleicht nur so, ergibt sich zu erkennen, dass er es ist. Aber wir haben ja diese Ich-Bin-Worte im Johannesevangelium in siebenfacher Ausführung. Ich bin das Brot des Lebens, ich bin der Weinstock, das Licht, der Weg, die Wahrheit, das Leben, die Auferstehung. Das waren nicht nur einfache Vergleiche, sondern immer, wenn Jesus dieses Wort sprach, ich bin, hatte das einen ganz besonderen Bezug. Im 18. Kapitel, bei der, 18. Kapitel, als Jesus gefangen genommen wird, da kommt ja eine Gruppe, man weiß nicht genau wie viele, es könnten bis zu 600 gewesen sein, die dort bewaffnet kamen, um Jesus zu verhaften. Und er fragt sie dann, wen sucht ihr? Und sie sagen, Jesus von Nazareth. Und dann sagt er ein Wort, ich bin's, den ihr sucht. Gut, wiederum, es könnte ja sein, dass es sich einfach nur zu erkennen gab, hat er auch gemacht. Aber da war etwas anderes, denn eine eigenartige Reaktion kommt. Diese Menschen, wir wissen nicht wie viel, vielleicht bis zu 600, weichen zurück und fallen auf den Boden, lassen ihre Waffen fallen und sind sozusagen erledigt, bis Jesus dann sagt, ja, lass diese gehen und er gibt sich in die Hände. Also sie haben ihn nicht gefangen nehmen können. Sie waren ja auch schon vorher mal ausgezogen und kamen zurück und sagten, nein, der hat geredet mit einer Autorität, wir konnten ihn nicht verhaften. Berichteten sie ihren Obersten. Aber da ließ sich Jesus dann binden und hat sich dann in ihre Hände gegeben. Aber dieses Wort Ich Bin, wir finden es ja im Alten Testament, als Mose damals fragt, wie Gott ihn nach Ägypten sendet, wer schickt mich denn? Wer ist dann dieser Gott? Und dann sagt Gott offenbart sich dann als der Ich Bin, der ich bin oder ich werde sein, der ich sein werde. Im Französischen wird das übersetzt mit l'éternel, der ewig Seiende. Und in dieser Autorität spricht Jesus auch zu dieser Frau. Ich bin's, der mit dir redet, der Messias. Wir wissen nicht ganz genau, wie die Frau reagiert hat. Kurz darauf lesen wir, sie ließ den Krug stehen. Alles, was sie so ausmachte, ließ sie stehen. Und dann lief sie in die Stadt und spricht zu den Leuten. Kommt, seht einen Menschen, ob er nicht der Christus sei. Das ist im Johannes Kapitel 4. Ich habe gelesen die Verse 28 und 29. Dann kommen die Jünger zurück. Sie haben Essen besorgt. Sie sagen Jesus, ja, es ist mitten am Tag, du musst essen. Und dann gibt Jesus ihnen diese Antwort und sagt, er aber sprach zu ihnen, ich habe eine Speise zu essen, von der ihr nicht wisst. Da sprachen die Jünger untereinander, hat vielleicht sogar diese Samariterin ihm zu essen gegeben? Und dann sagt Jesus, und das sind jetzt die Bezüge, die ich setzen möchte in Bezug auf den Auftrag Gottes in dieser Welt, Mission. Jesus spricht, meine Speise ist die, dass ich tue den Willen des, der mich gesandt hat und vollende sein Werk. Sagt ihr nicht? Es sind noch 4 Monate, dann kommt die Ernte. Siehe, ich sage euch, hebt eure Augen auf und seht auf die Felder, denn sie sind reif zur Ernte. Als erstes sagt Jesus, Ernte, also wenn wir diesen Begriff Mission jetzt einmal nicht Mission in Übersee oder in Afrika oder Asien oder sonst wo, sondern wir sehen Gottes Auftrag in dieser Welt. Denen, die es noch nicht wissen, das Wort weiterzugeben. Aber nicht eben nur in Jerusalem, also im unmittelbaren Kreis, darüber hinaus in Judäa, Samaria, bis an die Enden der Welt. Diese Mission hat einen solchen Stellenwert, ist von solcher Wichtigkeit wie Essen und Trinken. Das ist der Wille Gottes. Gott will nicht, dass jemand verloren geht. Gott will, dass alle Menschen zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Das ist der Wille Gottes, der ausgesprochene Wille Gottes. Dazu formt er seine Gemeinde. Dazu braucht er uns. Ob wir es hier, wie wir es gehört haben, den Kindern weitersagen, der nächsten Generation oder denen, die noch nicht in unserer unmittelbaren Umgebung ihn kennen. In liebevoller Weise, wie wir es auch von der Freizeit gehört haben, Leute einfach einzuladen, das wollen wir auch jetzt speziell auch dann in Haiti machen, Freundschaften in der Art und Weise bauen zu Menschen, die sonst nie kommen würden, um das Wort weiterzugeben. Und er sagt, dazu müssen wir, das ist ganz wichtig, hebt eure Augen auf. Das sagt Jesus an mehreren Stellen im Neuen Testament. Wir brauchen, ich sage das mal, das Wort Perspektive hat mir viel zu sagen gehabt. Ich bin kein großer Lateiner, ich habe zwar ein paar Jahre Latein gehabt in der Schule, Perspektive. Ich habe mal gedacht, das wäre Blickwinkel, aber ist es ja nicht. Per heißt durch und Spiegere heißt blicken oder sehen. Ja? Wir brauchen Durchblick. Wir müssen weiter sehen als das, was vor Augen ist. Und so sagt Jesus, hebt eure Augen auf. Schaut mal weg von dem, was uns täglich eben unmittelbar bindet. Die Aufgaben, ob das in Schule oder in der Universität oder im Haushalt oder in den beruflichen Engagements oder selbst auch mit Alter, auch mit Krankheit und mit Begrenzungen zu tun hat. Hebt eure Augen auf und schaut weiter. Dann werdet ihr sehen, da ist eine reiche, eine weiße Ernte, die eingebracht werden muss. Das ist Luise und ich, wir kommen beide aus der Landwirtschaft, ursprünglich mal vor vielen, vielen Jahren. Wenn wir heute durch die Felder gehen und sehen, wie geerntet wird, nur das war ein bisschen anders wie bei uns damals. Aber Erntezeit ist immer eine arbeitsintensive, eine anstrengende Zeit. Alle Hände werden gebraucht, um diese Ernte einzubringen. Und so sagt Jesus, Mission hat Priorität. Mission hat Vorrang. Wir müssen, also Mission jetzt im Gesamtblick gesehen, hier, darüber hinaus, im Umfeld, bis an die Enden der Erde. Das ist der Auftrag Gottes. Das ist so wichtig wie Essen und Trinken. Das ist die treibende Kraft. Keine magische Formel, wie das geschieht. Gut, heute haben wir unwahrscheinlich viele Gelegenheiten, die es in unserer Zeit am Anfang nicht gab, wenn wir nur an die Möglichkeiten mit Internet denken und vieles andere mehr. Aber bis zum heutigen Tag, letzten Endes, kommt es auf diesen einen Nenner. Menschen müssen Menschen sagen, dass Gott alle liebt, dass es einen Weg aus Schuld und Elend gibt. Das haben wir viel gesungen damals in Straßeneinsätzen. Das ist, ob wir es über Internet tun oder ob wir es über andere Medien tun, über das gedruckte Wort, wie immer. Menschen müssen Menschen sagen, dass Gott alle liebt. Und da ist jeder von uns gefordert. Aber nicht nur ist es Einsatz und Opfer, auch finanzielle Opfer. Nicht nur das. Es ist auch ein ganz großes Vorrecht. Jesus sagt, wer erntet, wer sich mit einbringt in diese Aufgabe, empfängt schon, und das sagt er, das ist für die Jetztzeit, Lohn und sammelt Frucht zum ewigen Leben, damit sich miteinander freuen, der da sät und der da erntet. Erntezeit ist immer auch Zeit der Freude, wenn die Ernte gelingt, wenn sie eingebracht wird. Nicht im physischen Sinn gesehen, aber er sagt hier, Lohn, Frucht, Freude. Das geschieht oder das empfangen wir, wenn wir uns in dem Werk Gottes mit einbringen, in der Mission. Einmal die Freude oder der Lohn, wenn man mal den diesseitigen Lohn betrachtet, der zahlt sich nicht unbedingt in Euro oder Dollar aus. Aber es gibt einen Lohn, den man bekommt und wohl keinen größeren Lohn und keine größere Freude, als zu wissen, was ich tue. Das tue ich im Willen und im Auftrag Gottes. Wie wir noch jung im Glauben waren, beziehungsweise es war sogar noch, bevor wir eigentlich zum Glauben gekommen sind. Luise ist ein Jahr früher zum Glauben gekommen als ich. Männer haben da manchmal so ein bisschen, sind ein bisschen langsamer von KP. Aber da haben wir manchmal gesprochen. Das eins hat sie gesagt damals, Ich möchte nicht am Ende meines Lebens sagen, an das Ende meines Lebens kommen und dann sagen, oh, ich habe es verpasst. Oder das war es ja wohl doch nicht. Sondern das größte Geschenk ist, dass wir wissen, an dem Platz, wo Gott uns hinstellt, ob das hier in unserer Familie, in Berufen, die Gott uns stellt, das ist ja das Wunderbare, was Luther damals herausgestellt hat, dass jeder Beruf, der dem Nächsten nützt, Berufung Gottes ist. Und das ist nicht die spezielle Berufung zum Dienst, das ist wunderbar, wem Gott diesen Ruf gibt. Aber das ist die wunderbare Sache, dass wir wissen dürfen. Und das ist ein Lohn, der uns nie genommen werden kann. Egal, wo es hinführt. Und, jetzt muss ich mal fragen. Also meine Rolex sagt mir hier, von Aldi hier, dass es eigentlich Zeit ist. Wie viel habe ich noch? 10 Minuten? 5 Minuten? Ich kann noch eine halbe Stunde füllen, aber das will ich nicht machen. Eine interessante Begebenheit. Freude. Ein Mann, der alles hatte, kam zu Jesus und sagte, Meister, was soll ich tun? Soll ich dir, was muss ich tun, um dir nachzufolgen? Oder was muss ich tun, um das ewige Leben zu erben? Sagt Jesus, geh hin, verkauf, was du hast, folge mir nach. Und dann, erst sagt er noch, spricht noch über die Gebote, habe ich alles gemacht. Und dann sagt er eben, verkauf alles, was du hast. Und dann heißt es, dieser junge Mann, dieser junge, reiche Jüngling, junge Mann, ging traurig davon. Er hatte alles, was man haben kann. Weiß nicht, heute würde man sagen, alles, was, naja, gut ist, das, ihr versteht. Er hat alles, was er, aber er ging traurig davon. Und dann kam Petrus. Der Petrus war ja derjenige, der immer seinen Mund ein bisschen voll genommen hat. Sagt, Jesus, wir haben alles verlassen und sind dir nachgefolgt. Ich weiß nicht, was er gemacht hat. Vielleicht hat er so gemacht, ich weiß es nicht. Was wird uns dafür? Und dann sagt Jesus ja ein wunderbares Wort, ja. Dass er gesagt, nicht zehnfältig, nicht doppelt so viel, nicht zehnfältig, nicht zwanzigfältig. Er sagt, hundertfältig werdet ihr empfangen und dazu noch das ewige Leben. Er sagt, das ist die größte Dividende, die man bekommen kann. Ich denke, es ist keine Bank heute, die hundertfältig irgendjemandem etwas gibt, ja. Aber das ist das Wunderbare. Wir werden bekommen. Also hundertfältig. Das heißt, ich denke, es ist ein Bild für die Fülle. Und noch die Gewissheit des ewigen Lebens dazu. Ich muss weitergehen. Partnerschaft. Das ist das Letzte. Hier heißt es, also erst Priorität. Das Zweite ist dann was habe ich denn hier? Das Vorrecht, jawohl, das Privileg und jetzt kommt die Partnerschaft. Dann heißt es hier, denn hier ist der Spruch wahr, der eine sät, der andere erntet. Ich habe euch gesandt zu ernten, wo ihr nicht gearbeitet habt und andere haben gearbeitet und euch ist ihre Arbeit zugute gekommen. Als wir nach Haiti kamen, vor 30 Jahren, kamen wir in keine neue Arbeit ran. Die Gemeinden dort bestanden schon ungefähr 35 Jahre. Das ging zurück in die Mitte der 30er Jahre, als eine interessante Partnerschaft hat Gott sich da ausgesucht. Er wählte einen grausamen Diktator in Kuba, hieß damals Batista. Batista trieb die Haitianer wie Vieh zusammen, waren über, ich weiß nicht wie viele, aber 50.000 ungefähr, die dort schon lange, viele Jahre gelebt haben, brachte sie auf Schiffe und ließ sie einfach bei uns da unten im Süden in Haiti an Land. Aber unter diesen 50.000, die da kamen, waren etliche, ich weiß nicht wie viele, aber einige, die in Kuba zum Glauben gekommen waren. Und die fingen an zu predigen, manchmal unter einfachsten Verhältnissen. Konnten nicht lesen und schreiben, heuerten sich andere Leute an, die irgendwas aus der Bibel gelesen haben. Und dann haben sie gesagt, jawohl, darüber predige ich jetzt. Gut, die Zeiten haben sich geändert, unser Prediger heute ist etwas anders. Aber Gott hat das gesegnet. Es waren manchmal starke Widerstände von Seiten der offiziellen Kirche, aber auch von dem Voodoo. Da war der Vater von einem unserer Leiter, kam in eine Gegend und er konnte nicht, die haben gespottet, die haben ihn vertrieben, die haben Steine auf ihn geworfen. Er konnte nicht, es war nichts. Er hat aber nicht aufgegeben. Und irgendwann kam es dazu, dass sie sagen, ach, du redest immer von deinem allmächtigen Gott. Ha. Hier hat's mehrere Monate nicht mehr geregnet. Alles ist vertrocknet. Die Ernte, alles ist vertrocknet. Und dann bete mal, dass es regnet. Dann sagt er, okay, ich bete. Aber wenn es regnet, müsst ihr euch bekehren. Die sagten, okay, die haben gedacht sowieso, es wird wahrscheinlich jetzt nicht klappt, ja. Machen wir, passen. Also klar, wir kommen in deine Kirche, also wir kommen in die Kirche, wir lassen uns dann, du kannst dann zu uns predigen. Dann nehmen wir an, was du zu sagen hast. Der hat gebetet und Gott hat erhört. Im selben Nacht kam ein Hurrikan, ein Wirbelsturm. Es hat so geschüttet, dass die Leute am nächsten Tag oder den darauffolgenden Tagen kamen und sagten, bitte bete wieder, dass es aufhört. Ja, es war so eine eindrückliche Sache, dass die ganze Gegend dort, ich weiß nicht wie viel, halbes Dutzend und Dutzend Gemeinden gibt es in der Gegend heute. Gott hat auf wunderbare Weise geöffnet. Da könnte ich noch viele Geschichten erzählen, Berichte erzählen, die uns die Älteren gegeben haben. Auch bis zum heutigen Tag erleben wir das noch. Sehr interessant, wie Gott Leute braucht, von denen wir sagen, das sind wohl die größten Feinde des Evangeliums. Ich entsinne mich noch gut, wir waren in den Anfang der 70er Jahre, in Frankfurt ein Praktikum gemacht, war die Zeit der 68er Generation und da waren viele auf der Straße, das war auch die Zeit, wo wir hier die Gemeinde kennengelernt haben. Und wenn man da auf der Straße irgendwo gepredigt hat und hat gesagt, Jesus ist der Herr, da konnte man sich auf allerhand Reaktionen gefasst machen. Da flogen auch manchmal Tomaten oder andere Dinge. Ja? Schimpfworte mal, das war so an der Tagesordnung. Oder in die Universitäten, in den Hörsaal hineingegangen und gepredigt. Und da konnte man einiges erleben. Der damalige Gott dieser Generation war Mao Zedong, der große Vorsitzende mit seiner und die kleine Bibel, die sie dabei hatten, das rote Büchlein, die Mao-Bibel. Und ich weiß, dann haben wir gehört von den schrecklichen Säuberungen, die da und der Kulturrevolution in den Ende der 60er Jahre, Mitte der 60er Jahre, bis zu 20 Millionen Menschen wahrscheinlich umgebracht. Nicht nur Christen, auch andere religiöse Menschen, einfach um die Religion verschwinden zu lassen. Und in der Zeit sprach ich mit einem Freund, einem Schweizer, der hat gesagt, Johannes, wart mal ab, was der Mao da heute macht, das wird noch seine Auswirkung. Ja, klar, habe ich gesagt, das hat seine Auswirkung. Siehst doch, was geschieht. Nein, dann sagt er, der hat zum Beispiel die Sprache vereinfacht, ein neues Verkehrssystem eingeführt. Da sind Vorbereitungen da, vielleicht so wie damals im Römischen Reich, wo der Paulus von einer Ecke bis zur anderen gehen konnte, immer in derselben Sprache predigen konnte, alle haben ihn verstanden. Das war ja in China vorher nicht der Fall. Die Vereinfachung der Sprache vor allen Dingen und vieles mehr. Und dann wissen wir, ja, vielleicht der ein oder andere hat das selber gelesen schon, 70er Jahre ging dann China ein bisschen auf, der Nixon fuhr dahin, Präsident Nixon, dann durften die ersten Besucher kommen und sie fragten sich ja, von den 1 Million Gläubigen, die es ungefähr 1951 gab, als alle Missionare das Land verlassen mussten, sind dann irgendwelche noch übrig geblieben nach diesen schrecklichen Verfolgungen? Und dann stellten sie fest, oh ja, es gibt noch welche, oh, es gibt ja vielleicht sogar noch mehr wie damals. Und dann fing man an und da hat Gott ein Werk getan, nicht nur verdoppelt, nicht nur verdreifacht. Man sagt heute, dass China das Land ist, in dem die meisten Christen leben. Mehr als in den USA. Man redet von 130 Millionen Christen. Und das hat Gott gemacht, in einer Art und Weise, ohne ausländischen Einfluss. Gott hat sich da Partner ausgewählt. Gut, ich meine, ich rede nicht von persönlichen Partner, aber von dem, was die Bibel ja so oft sagt. Ihr habt es übel oder ihr habt es böse im Sinn gehabt, aber ich habe etwas Gutes daraus gemacht. Und das sind wunderbare Ereignisse, die man sieht und Gott tut das in anderen Ländern, wo auch unter größter Verfolgung, es gibt ja auch unsere Mission, arbeitet auch in vielen, in etlichen muslimischen Ländern, anderen, wo man nicht offiziell etwas so öffentlich weitergeben darf. Aber wie auch Gott dort am Werk ist, Gott will uns mit hineinnehmen in dieses wunderbare Wirken. Und er verheißt reichen Lohn. Wir möchten, dass das, was die Samariter erlebt haben, dieser ist wahrlich und wahrhaftig der Weltheiland, dass das bekannt wird. Und darin will er uns alle gebrauchen. Persönlich, man kann nur sagen, gesegnet eine Gemeinde, gesegnet der Christ, der sich in dieses Werk mit hineinnehmen lässt. Gott wird es ihm reichlich lohnen. Der Herr segne euch.